Ja, herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge des Jahres und wir gehen gleich in die Vollen. Bei Speditionen geht's ja erstmal vielleicht nicht um Emotionen, sondern vor allem knallhart um die Kosten pro Kilometer. E-Lkw werden sich daher vor allem dann durchsetzen, wenn sie sich auch finanziell gegen die Diesel-Pendants behaupten können. Ob der Punkt jetzt zum Greifen nahe ist, besprechen wir heute. Also los geht's.
Es gibt wohl nur wenige Branchen, bei denen so hart um jeden Cent gefeilscht wird, wie das bei den Speditionen und in der Logistik der Fall ist. Insofern ist auch klar, dass es zwar schön und gut ist, wenn E-Lkw viel CO2 einsparen, aber solange sich das nicht irgendwo in geringeren Kosten, in geringeren Euros pro Kilometer niederschlägt, werden es die Elektro-Trucks wohl auch weiterhin schwer haben.
Ein Faktor dabei ist auch die Lkw-Maut. Da waren E-Lkw bisher befreit, was Ende 2025 enden sollte. Jetzt hat die Bundesregierung aber beschlossen, dass die Mautbefreiung für E-Lkw auch bis zum 31. Juni 2031 verlängert wird. Um zu erörtern, was das für die Lkw-Branche bedeutet und ob elektrische Lkw dem Diesel inzwischen kostenmäßig vielleicht sogar überlegen sind, haben wir heute einen Gast eingeladen. Er ist Gründer und Inhaber von Green Logistics Enabler und Gründungsmitglied sowie Koordinator der TCO Alliance. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Bruno Lukas.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dabei zu sein.
Ja, Bruno, wir haben es jetzt im Intro schon gerade angekündigt. Das ist so ein bisschen der Aufhänger auch heute für die Episode, dass die Mautbefreiung verlängert wurde. Jetzt bis ja nochmal 5,5 Jahre dazukommen. Was ist denn deine Einschätzung dazu? Wie wichtig ist das für die Logistikbranche? Was bedeutet das für die E-LKWs?
Also diese Mautbefreiung ist ganz zentral und eine sehr, sehr wichtige indirekte Fördermaßnahme. Es ist ja jetzt keine Förderung im klassischen Sinne, dennoch hilft die Mautbefreiung sehr, dem Lkw-Fuhrparkbetreiber bei den Gesamtbetriebskosten in Augenhöhe zum Diesel-Lkw zu kommen. Ja. Und insofern begrüße ich das sehr. Wichtig ist vor allem für die Unternehmen, dass sie Planungssicherheit bekommen. Das heißt, mit dieser Maßnahme jetzt der EU, die Mautbefreiung auszuweiten bis 2031, bekommen die Unternehmen nochmal 5,5 Jahre mehr Planungssicherheit auf der Betriebskostenseite. Die Maut ist ja ein Baustein der Betriebskosten und können kalkulieren. Und das hilft natürlich der gesamten Branche bei der Transformation.
Mhm. Apropos Betriebskosten, du bist ja auch tätig bei der TCO Alliance und wofür genau steht denn TCO?
Ja, TCO steht für Total Cost of Ownership. Auf Deutsch sind das die Gesamtbetriebskosten. Das heißt, es ist die Summe aller Kosten, die während des Lebenszyklus eines Produktes entfallen, in dem Fall eines E-Lkw. Ja? Also sprich, alle fixen und alle variablen Kosten über die Gesamtlaufzeit eines solchen Fahrzeuges. Und nur wenn wir die Betriebskosten eines E-Lkw mit dem Diesel-Lkw vergleichen, dann haben wir Äpfel mit Äpfel verglichen. Deswegen ist diese TCO-Kalkulation so entscheidend und wesentlich. Und ja, die TCO Alliance, das ist ein Branchennetzwerk. Das habe ich aufgebaut im Auftrag meines Kunden Electrofleet GmbH. Das ist ein Stromversorger, der grünen Strom den Logistikunternehmen anbietet. Und wir wollen mit den Unternehmen in der TCO Alliance, das sind im Moment 7 Unternehmen, wir stellen das gesamte E-Lkw-Ökosystem dar. Das heißt, das sind Fahrzeugvermieter, Ladeinfrastrukturanbieter, Planungsbüros, Softwareunternehmen und wir bieten das Ganze aus einer Hand. Das heißt, die Fuhrparkbetreiber können wie beim Diesel-Lkw auch das Fahrzeug beschaffen und haben sozusagen das komplette Ökosystem aus einer Hand mit dazu.
Ja, wenn man das jetzt mal so ein bisschen auseinanderklamüsert, was sind denn so die typischen TCO, also die typischen Bausteine dafür? Ich denke, die meisten, die haben wahrscheinlich auf dem Schirm da irgendwie den Anschaffungspreis und dann guckt man noch, was kostet der Diesel, was kostet Strom. Aber ja, so ganz einfach ist ja die Antwort sicherlich nicht.
Ja, also das galt natürlich in der alten Dieselwelt oder gilt nach wie vor in der Dieselwelt. Wir haben natürlich den Anschaffungspreis des Fahrzeuges und dann haben wir den Liter Diesel. Damit kann man schon relativ gut die TCO auf der Dieselseite rechnen. Auf der E-Lkw-Seite ist das Ganze natürlich ein bisschen komplexer, weil wir haben die Ladeinfrastruktur, die mit dazukommt. Und gerade so in den ersten Jahren des Markthochlaufs haben sich viele das Leben zu einfach gemacht. Sie haben eben Äpfel mit Birnen verglichen und nicht Äpfel mit Äpfeln, ja. Das heißt, ich muss auf der Dieselseite mir anschauen, natürlich den Beschaffungspreis des Fahrzeugs, Diesel dann als größten Kostenblock bei den Betriebskosten. Und auf der E-Lkw-Seite schaue ich mir den Beschaffungspreis des Fahrzeuges an und die Ladeinfrastruktur, die ich erwerben muss. Und ich muss das Ganze natürlich dann abschreiben, eben über die komplette Laufzeit. Und dann kommen natürlich eben noch Posten dazu wie die Maut. Die Maut ist ganz entscheidend. Beim Diesel muss die voll bezahlt werden. Also die CO2-Maut, muss ich dazu sagen. Und wie wir gerade gesagt haben, beim Elektro-Lkw haben wir ja jetzt die Mautbefreiung bis 2031. Das heißt, diese Position fällt beim E-Lkw weg. Und dadurch hilft natürlich diese Mautbefreiung, die Lkw, die immer noch um einiges teurer sind als die Dieselfahrzeuge, dann gegen zu finanzieren. Ja.
Welchen Anteil macht dann die Maut an den Gesamtkosten ungefähr aus? Kann man das prozentual sagen?
Es kommt ein bisschen natürlich auf den Anwendungsfall an, ja, je nachdem, wie viel Laufleistung dieses Fahrzeug hat. Also wenn wir zum Beispiel einen Fernverkehrs-Lkw hernehmen, der hat typischerweise eine Laufleistung von 100 bis 120.000 Kilometern im Jahr. Ja. Und davon fährt dieses Fahrzeug fast zu 100% auf mautpflichtigen Straßen, nämlich Autobahnen und Bundesstraßen. Da ist natürlich der Anteil deutlich höher. Es gibt aber auch Fälle, wo Lkw dann im Verteilerverkehr unterwegs sind und dann entsprechend weniger auf mautpflichtigen Straßen. Also es gibt da keine pauschale Antwort und genauso ist es dann eben auch bei der TCO-Analyse. Ja, wann lohnt sich der E-Lkw, wann lohnt er sich nicht? Das muss man sich immer im Einzelfall anschauen. Also ich schaue mir immer das Fahrzeug an, die Tour an, wie viel mautpflichtige Straßen habe ich. Und dann erst kann ich wirklich eine ehrliche Gegenüberstellung auch machen.
Jetzt sind ja gerade so Fernverkehrs-LKWs ja auch europaweit unterwegs. Und du hattest doch gesagt, dass das eine europäische Initiative war, die Mautbefreiung zu verlängern. Heißt das, dass auch in anderen europäischen Ländern dieser Kostenbaustein entfällt oder zumindest reduziert ist? Oder ist das jetzt nur auf Deutschland gerade fokussiert, dass wir eben hier diese Maut so gestaltet haben, dass jetzt für E-LKW erstmal weiterhin entfällt?
Also die Mautbefreiung kann natürlich von anderen EU-Staaten auch genutzt werden. Das wird unterschiedlich gehandhabt in den einzelnen Staaten. Deutschland als großes Transitland hat natürlich diese Möglichkeit genutzt, weil wir haben ja nicht nur den innerdeutschen Verkehr, wo wir ja dann auch schon 800.000 Kilometer dann auch fahren können an einem Tag im Fernverkehr, sondern wir haben natürlich die ganzen Transitverkehre auch, ne? Also von Ost nach West, von Süd nach Nord. Und dementsprechend ist Deutschland eins der wichtigsten Länder für die Transportlogistik. Und hier müssen wir natürlich entsprechend auch eine Kulisse haben, eine Förderkulisse oder gute Rahmenbedingungen für die europaweite Logistik, um auch eine Akzeptanz zu schaffen für den E-Lkw. Also wenn wir jetzt sagen würden als Bundesrepublik, wir machen hier nicht mit, ist ja schön, dass die EU da uns die Möglichkeit gibt, aber wir setzen das nicht um, dann würden wir der gesamten Branche europaweit keinen Gefallen tun.
Jetzt hast du gesagt, also es kommt natürlich zum Beispiel bei der Maut sehr auf den Betriebsfall an und man muss von Fall zu Fall rechnen. Gibt es aber so typische Anwendungsszenarien, wo heute der E-Lkw schon finanziell auch vorne liegt oder ist es immer noch sehr eng und in den meisten Fällen dann doch nicht der Fall?
Es gibt schon einige und immer mehr Anwendungsfälle, wo der E-Lkw tatsächlich mindestens auf Augenhöhe ist mit dem Diesel, wenn nicht sogar ein bisschen besser. Je mehr Betriebskilometer und je mehr Betriebskilometer auf Mautstraßen dieses Fahrzeug zurücklegt, desto attraktiver wird natürlich auch die TCO-Kalkulation und die Gegenüberstellung. Wir können das mal durchspielen am Fernverkehrs-LKW. Ich hatte ja gesagt, der fährt typischerweise 100 bis 120.000 Kilometer im Jahr. LKW werden in der Regel für eine Leasingdauer von 4 bis 5 Jahren beschafft. Wenn wir jetzt mal von 5 Jahren ausgehen und wir haben es mal auch ausgerechnet, zum Beispiel am E-Actros vom Daimler, um da mal ein Fallbeispiel zu nehmen, der schafft 500 elektrische Kilometer ohne Zwischenladen. Das heißt, der ist fernverkehrstauglich. Alle anderen großen Marken können das mittlerweile auch. Also da ist die Industrie eigentlich auch auf Augenhöhe. So, und wenn dieses Fahrzeug dann eben diese 100.000, 120.000 Kilometer im Jahr hauptsächlich auf mautpflichtigen Straßen unterwegs ist, dann kann über diesen typischen Leasingzyklus von 5 Jahren über die Mautbefreiung der Mehrpreis im Vergleich zum Diesel-LKW gegenfinanziert werden. Und zwar vollständig, ja. Das heißt, das ist dann eine schwarze Null in der TCO-Kalkulation des Fahrzeugs. Mhm. Da kommt natürlich noch die Ladeinfrastruktur dazu. Die darf man nicht vergessen. Aber wenn ich jetzt eine Ladeinfrastruktur aufbaue mit Ladesäulen auf dem Logistikhof, mit einem Trafo, mit einer PV-Anlage, einem Batteriespeicher, dann sind das natürlich Kosten, die hier mit einfließen. Auf der anderen Seite ist es aber so, wenn ich zum Beispiel die Solaranlage als neue Komponente einführe, dann kann dieser Solarstrom klarerweise auch für andere Zwecke verwendet werden, nicht nur für das Laden des LKW. Ja, also die Rechnungen sind schon komplex, man muss schon sehr genau hinschauen, aber es ist auf jeden Fall so, dass immer mehr Anwendungsfälle sich auch rechnen und genau das tun wir mit Green Logistics Enabler. Wir helfen den Spediteuren bei der Analyse für den Fuhrpark, auch für den Logistikhof. Wir erarbeiten dann gemeinsam ein Konzept für die emissionsfreie Flotte mit Fokus auf den E-LKW. Also da glaube ich persönlich selber sehr daran, dass das die Leittechnologie auch sein wird. Wir testen natürlich, also wir organisieren Fahrzeugtests, wo wir dann mehrere Wochen oder auch Monate mit einem solchen E-LKW im Realbetrieb unterwegs sind und werten dann diese Tests auch und schauen wirklich, passen die Verbräuche, wie verhält sich dieses Fahrzeug im Alltagsbetrieb, sind die Fahrer zufrieden, kommen sie mit dem Fahrzeug zurecht, weil gerade diese Psychologie ist nicht zu unterschätzen. Ja, also wenn das Fahrerlager da dahinter steht und gute, positive Erfahrungen mit so einem Fahrzeug gemacht hat, dann ist das eine sehr, sehr gute Basis für ein Transformationsprojekt. Wenn ich es jetzt top-down mache, ja, und der CEO sagt, wir führen jetzt E-LKW ein, friss oder stirbt, ihr fahrt ab morgen E-LKW. Ich glaube, in vielen Fällen wird das nicht funktionieren, weil eben das Fahrpersonal mitgenommen werden will. Ja, das ist ein Arbeitsgerät und die Fahrerinnen und Fahrer sind da den ganzen Tag unterwegs. Also ich habe selber vor 2 Jahren meinen LKW-Führerschein gemacht. Ich fahre diese Touren auch mit, ja, um mir dann auch wirklich vor Ort aus erster Hand dann auch mich zu überzeugen, passt der Case, wie sind die Rahmenbedingungen, das ist ganz arg wichtig, ja. Und da geht's wirklich um die Details.
Werbung. Erlebe die neuesten Trends rund um E-Mobilität, Nachhaltigkeit und smarte Verkehrslösungen. Die Volt Future Mobility Messe bringt Vordenker, Unternehmen und Vision zusammen. Vom 30. Januar bis 1. Februar 2026 auf der Messe Augsburg, Halle 4. Sei dabei und bewege die Zukunft. Tickets und Info unter volt-messe.de oder über den Link in den Shownotes.
Ein Punkt, der mich jetzt auch noch interessieren würde, beim E-Pkw sagt man so allgemein im Jahr, der E-Motor, der ist relativ wartungsarm oder ist halt wartungsarm oder wartungsfrei. In Summe, die Technik ist weniger anfällig, man rechnet weniger Wartungskosten, wenn man zum Beispiel auch keinen Motorölwechsel braucht oder beim Diesel AdBlue ist ja auch noch so ein Thema. Mhm. Wenn man das alles mal so zusammenrechnet, wie groß ist überhaupt dieser Block von, sagen wir mal, Inspektionen, AdBlue, Motoröl, keine Ahnung, was da alles so anfällt im Vergleich beim E-LKW. Und vielleicht weißt du das auch, sind bei E-LKW überhaupt so also deutlich wertungsärmer als die Diesel? Oder ist das am Ende, weil die einfach so eine harten Einsätze haben, schon auch in dem Punkt nicht ganz zu vernachlässigen?
Also wir können eigentlich die Parallele ziehen zu den E-Pkw. Ein E-Lkw ist auch deutlich wartungsärmer als ein Diesel-Lkw, analog zu den Personenfahrzeugen, weil wir haben deutlich weniger bewegliche Teile, wir haben deutlich weniger Verschleißteile, ja, wir haben kein Keilriemen und wir haben keine Abgasanlage und so weiter und so fort. Und das in Summe natürlich sollte eigentlich dafür sorgen, dass das Fahrzeug weniger gewartet und repariert werden muss. Wir haben noch nicht diese Langzeiterfahrungen. Also wir haben jetzt die erste Generation an Lkw, die jetzt wirklich über diese Showtruck-Phase hinaus in den Betrieb genommen wurden. Die fahren jetzt seit 2-3 Jahren. Ja, also ich habe Beratungskunden, die haben jetzt seit 2-3 Jahren diese Fahrzeuge wirklich im Tagesbetrieb auf der Straße. Frühestens nach 5-6 Jahren kann man dann auch wirklich mal eine Bilanz ziehen und sagen, okay, wo stehen wir da? Aber die Erfahrungen sind weitestgehend positiv. Klar gibt's hier und da mal Kinderkrankheiten, gerade mit der ersten Generation der Fahrzeuge, aber jetzt die zweite Fahrzeug- und auch Batteriengeneration, die sind deutlich zuverlässiger und die leisten im Grunde genau dasselbe wie ein Diesel-Lkw auch. Also das können die. Und der große Vorteil ist eben gegeben durch die Energieeffizienz. Also im Grunde genauso wie beim E-Pkw. Wir haben ja diesen Faktor 1:3. Das heißt, ich habe tatsächlich 1/3 der Energiekosten. Ja, weil das, was ich reinstecke an elektrische Energie, wird zu 80% in Bewegungsenergie umgewandelt. Das heißt, der Effizienzgrad des E-Lkw ist per se einfach durch die Physik gegeben deutlich, deutlich höher als beim Verbrenner. Und deswegen finde ich im Übrigen diese Diskussion um den sogenannten hocheffizienten Verbrenner sehr, sehr irreführend, ja, weil ein Verbrenner kann per Definition aus der Physik heraus, aus der Thermodynamik heraus nicht hocheffizient sein. Man kann den effizienter machen, aber wir sind da jetzt nach 100 Jahren Dieselmotor relativ am Ende der Fahnenstange. Da wird nicht mehr viel kommen.
Ja, genau.
Ja, und ich denke, die Vorteile, die werden wir hauptsächlich dann im Stadtverkehr auch haben, ne? Viele Menschen in der Öffentlichkeit, wenn sie an den Lkw denken, denken sie an die 40-Tonner, die auf den Autobahnen unterwegs sind. Tatsache ist aber, dass die meisten zugelassenen Lkw im städtischen oder im regionalen Verteilerverkehr unterwegs sind. Das heißt, die machen gar nicht so viele Kilometer am Tag, haben aber dafür viele Lade- und Abladepunkte, ja, stehen viel im Stau, verstopfen die Straßen, ja. Das ist ja eigentlich so dieses gängige Vorurteil, die sind ja nur groß und verstopfen die Straßen, aber irgendwie müssen wir auch die Städte versorgen. Hm. Und da kommen nochmal weitere Vorteile des E-Lkw. Der ist leise, der ist lokal emissionsfrei. Ja. Und gerade in Städten wie Berlin oder München oder Hamburg ist das natürlich ein wesentlicher Aspekt, weil auch die Städte bestrebt sind, die Emissionswerte für die Bevölkerung runterzubringen. Und da ist der E-Lkw das Fahrzeug der ersten Wahl.
Hm. Weil du jetzt gerade sagtest, 1/3 des Energieverbrauchs beim E-Lkw und mehr oder weniger gleichbedeutend 1/3 der Energiekosten. Wenn man jetzt als Privatperson an der Tankstelle tankt und dann sein Auto irgendwie mit Hausstrom lädt oder gar an der öffentlichen Ladesäule, dann kostet ja die Kilowattstunde in Benzinform deutlich weniger. Wie ist das in der Logistik? Also durch Industriestrompreise oder so, ist das Verhältnis da besser?
Da muss man jetzt sehr, sehr gut differenzieren. Ein E-Lkw, wenn der in Betrieb genommen wird, dann wird wirklich genau geschaut, welche Route eignet sich dafür. Ja? Mhm. Und der erste Schritt ist eigentlich immer der Aufbau der Ladeinfrastruktur am Logistikdepot, mhm, also am Heimatstandort. Ja? Und dort gilt es natürlich dann auch alle technischen Möglichkeiten, die wir haben, zu nutzen, sprich ein möglichst hoher Anteil an erneuerbaren Energie, beispielsweise durch eine Solaranlage auf dem Dach. 80% der Logistikdächer sind übrigens noch frei. Das heißt, wir haben jede Menge Potenzial auf diesen ganzen Warehouses, ja, Da kann man eben PV nachrüsten, dann natürlich, um das Netz zu schonen und auch eben es zu ermöglichen, dass die Fahrzeuge den Strom dann bekommen, wann sie ihn brauchen, mit Batteriespeichern zu arbeiten. Ja, das ist ganz arg wichtig, um da auch, ich sag mal, das Zeitliche zu entzerren. Wenn wir Solarstrom nutzen und die Sonne scheint am intensivsten um 12 Uhr mittags, da sind die meisten Fahrzeuge irgendwo draußen und beliefern die Kunden. Das heißt, ich muss da auch mit einem intelligenten Energiemanagement arbeiten, mit einem Last- und Lademanagement. Da gibt's diverse Softwareanbieter dafür. Zwei von denen haben wir bei uns auch in der TCO Alliance, die K2 Mobility und die Avalon Solutions. Die machen genau das. Die orchestrieren im Grunde diese Ladeprozesse. So, und wenn ich das alles habe, ich habe Hardware, ich habe intelligente Software, alles ist miteinander vernetzt, dann kann ich durchaus am heimischen Depot Gestehungskosten von, ich sag mal, 15 bis maximal 30 Cent die Kilowattstunde erreichen. Und dann, damit bin ich absolut wettbewerbsfähig im Vergleich zum Diesel. Spannend wird es natürlich im Fernverkehr. Das heißt, wenn ich eben nicht den klassischen 200, 300 Kilometer am Tag Verteilerverkehr fahre, sondern den Sprung machen muss in den echten Fernverkehr, 5, 6, 700 Kilometer am Tag, dann muss ich natürlich irgendwo auch zwischenladen. Das ist klar. Das heißt, ohne öffentliche oder halböffentliche Ladeinfrastruktur wird der Fernverkehr nicht funktionieren. Allerdings ist es so, wenn wir jetzt auch seitens Green Logistics Enabler, wenn wir mit den Kunden dann in die Analyse- und Konzeptphase gehen, wir schauen uns an, okay, wo ist der Heimatstandort? Wo muss die Fracht hin? Wer sitzt dort? Hat der Kunde, der dann die Fracht empfängt, hat der die Möglichkeit, an seinem Depot Ladeinfrastruktur aufzubauen, so dass ich eben die Brückenköpfe habe? Ich habe am Abfahrort eine Ladeinfrastruktur, ich habe am Empfangsort eine Ladeinfrastruktur, im besten Fall an beiden Standorten bin ich da mit 20, 30 Cent die Kilowattstunde unterwegs. Und die 20-30% der Energie, der Gesamtenergie für diese Tagestour, wenn ich die mir dann irgendwo noch holen muss unterwegs, dann kann ich auch mal 40 oder 50 Cent die Kilowattstunde bezahlen und die Kalkulation würde trotzdem noch funktionieren, ja. Aber man muss tatsächlich in jedem Fall genau hinschauen, ja. Und man kann nicht einfach mit der Gießkanne E-Mobilität in der Logistik einführen. Das funktioniert nicht. Das heißt, ich muss mir jede Linie anschauen. Ich nehme die low-hanging fruits, ja. Ich elektrifiziere als erstes die Linien, die gut geeignet sind dafür. Und die harten Brocken spare ich mir dann für später auf. Und viele Unternehmen fahren im Moment noch der Doppelstrategie, dass sie sagen, wir wollen E-Mobilität, aber können es nicht überall umsetzen. Das heißt, wir betreiben noch einige LKW mit Biogas oder mit HVO. Ist alles legitim, kann man alles machen. Also alles, was CO2 reduziert, nachweislich hilft natürlich in der Dekarbonisierung. Die Frage ist, wie nachhaltig ist zum Beispiel HVO? HVO ist in meiner Sicht eine klassische Brückentechnologie. Man muss sich auch immer sehr genau anschauen, wo kommt der Kraftstoff her? Ja, habe ich einen sicheren Herkunftsnachweis oder sind das irgendwelche dubiosen Quellen? Also da würde ich auch sehr, sehr aufpassen und ich animiere da auch unsere Kunden, dass sie wirklich schauen, dass sie ja die Herkunftsnachweise haben, wenn sie dann Biokraftstoffe einsetzen. Aber wie gesagt, viele Unternehmen fahren im Moment noch die Doppelstrategie. Das eine tun, das andere nicht lassen. Kann man machen.
Ja, das ist, glaube ich, auch eine sinnvolle Vorgehensweise. Und ich meine, ja, es muss sich halt rechnen. Das ist ja eben nicht nur irgendwie aus Weltrettungsgründen oder wie auch immer. Das kommt im Idealfall einfach mit. Jetzt hast du gerade schon so ein bisschen Strompreise genannt. Ich habe da so ein bisschen rausgehört, bei 20 bis 30 Cent pro Kilowattstunde ist es wirtschaftlich darüber. Kommt es halt drauf an, es ist eine Mischkalkulation. Ja. Soweit ich das jetzt überblicken kann, haben wir vielleicht an öffentlichen Ladestationen, wenn man da so Premium-Abos bucht aus Pkw-Sicht, da sind wir, glaube ich, bei 39 Cent pro Kilowattstunde. Und viel günstiger, glaube ich, gibt es eigentlich gerade keinen Strom. Und ja, jetzt weiß ich nicht, wie sieht es aus bei so Mylands oder bei vielleicht auch anderen Anbietern, die sich jetzt schon ganz gezielt auf E-Lkw-Ladeinfrastruktur spezialisieren. Haben die da vielleicht so Sondertarife, weil ja einfach ein wenn ich mal so ein Logistikunternehmen mit 20, 30 LKWs drin habe und die regelmäßig laden, da kommt ja richtig ordentlich was durch. Da sind wir ja ein Vielfachen von dem, was so ein paar PKWs ziehen.
Ja, richtig. Ja, also was die öffentlichen Ladestellen betrifft, du hattest gerade Mylands erwähnt, die liegen auch ungefähr so bei dem Preis, den du genannt hattest. Also das Minimum ist tatsächlich irgendwo bei 39 Cent. Damit kann man, wie gesagt, schon mal ein bisschen kalkulieren. Ja, wenn ich voraussetze, dass ich 80% der Ladeprozesse am Startpunkt oder am Endpunkt habe, dann kann ich das in Kauf nehmen. Ja, was im Moment viel passiert in der Branche, dass sich Konsortien bilden. Also private oder halböffentliche Konsortien, Sharing-Modelle, ja, dass sich eben mehrere Logistikunternehmen zusammentun und sagen, okay, wir haben ähnliche Routen, wir haben möglicherweise dieselben Ziele. Lass uns doch mal schauen, legen wir mal unsere Transportrouten übereinander. Es gibt auch diese Heatmaps, übrigens auch von der Nationalen Leitstelle für E-Mobilität. Die haben das auch veröffentlicht. Das heißt, man kann auch eben sehen, wo sind die wichtigsten Transportrouten, und dort macht es Sinn, dann Ladeinfrastruktur aufzubauen. Und das macht eben nicht nur die öffentliche Hand, sondern das machen eben auch privatwirtschaftliche Konsortien, größere Logistikfirmen oder eben Firmenverbünde. Auch die Logistikverbände sind da immer aktiver. Und das Ganze geht immer mehr in Richtung Sharing-Modell. Das heißt, dass sich eben mehrere Unternehmen dann Ladeinfrastruktur auch teilen können. Und diese Touren sind ja im Fernverkehr, wenn wir Linienverkehr haben, sind die ganz gut planbar. Das heißt, ich weiß, wann ich starten muss. Ich weiß, wann ich beim Kunden an der Rampe stehen muss. Ich weiß, wo meine Route verläuft, und dann kann ich natürlich diese Ladestopps auch entsprechend planen. Aber es wird in der Logistik nicht ohne Reservierungssysteme gehen. Das ist ganz stark wichtig zu betonen. Und ich habe jetzt vor wenigen Tagen gelesen, es gibt auch die ersten großen Anbieter, ich meine, es war Daimler, ich bin mir nicht sicher, die jetzt für die eigenen Kunden auch eben solche halböffentlichen Ladeparks eröffnen, wo jetzt die ersten Reservierungssysteme verfügbar sind. Das heißt, ich kann wirklich einen Slot buchen, wenn ich weiß, mein LKW ist in der Gegend, und ich plane dann den Ladestopp, also die Disposition würde das machen, irgendwo zwischen 13 und 15 Uhr, dann kann man da den Slot entsprechend buchen. Und nur so wird es funktionieren.
Klar, für Logistik, wenn es dann wirklich auch um Termineinhaltung und so weiter geht, kann es natürlich nicht sein, dass ich dann plane, da und da zu laden, und gerade wenn ich ankomme, eine Minute vorher hat sich da jemand angestöpselt und dann muss ich irgendwie 20 Minuten warten.
Ja, richtig. Also das gilt es zu vermeiden. In der Logistik ist der Zufall einfach nicht angesagt. Also ja. man baut eben diese Touren auch wirklich mit doppelt und dreifacher Absicherung. Ja, mit Worst-Case-Szenarien wird da sehr viel gearbeitet, weil das Wichtigste ist immer noch, den Transportauftrag zu erfüllen. Ja. Mhm. Und manchmal ist es sogar so, dass die Kosten nur an zweiter Stelle sind. Die oberste Priorität hat der Transportauftrag. Das heißt, die Fracht muss um 20 Uhr oder wann auch immer an der Rampe stehen. Und da sind die Verlader auch sehr, sehr streng. Die sagen, oder viele Verlader, also sprich die Auftraggeber der Transportdienstleistung, sagen, lieber Logistiker, du kannst tun, was du möchtest. Du kannst mit einem E-LKW und einem Diesel kommen oder Biogas, was auch immer. Hauptsache, meine Fracht ist um so und so viel Uhr an der Rampe. Das ist wichtig. Und das ist in vielen Fällen auch nicht verhandelbar. Und gleichzeitig ist bei uns in der Beratung aber auch genau dieser Punkt, dass wir auch die Verlader sensibilisieren. Die müssen da mitspielen. Sie müssen ihren Logistikdienstleistern auch den Freiraum geben, die Routen anders zu gestalten, diese Ladestopps mit einplanen zu können, auch Eventualitäten. Also wir brauchen da ein bisschen mehr Luft zum Atmen in dieser neuen Technologie, ja, oder relativ neue Technologie. Und dafür werbe ich auch. Ich suche dann mit meinen Kunden auch immer den Dialog mit dem Verlader. weil der braucht ein Grundverständnis dafür, wie funktioniert E-Lkw-Logistik. Das ist schon ein bisschen was anderes, ja. Aber es, wenn man das richtig plant, funktioniert es genauso. Also der Tobi Wagner, der Elektro-Trucker, der zeigt es ja seit über einem Jahr, Tag für Tag im Fernverkehr, dass E-Lkw funktioniert.
Genau, einen Punkt hast du ja gerade erwähnt mit dem Verladen an der Rampe. Idealerweise lädt man ja vielleicht auch, wenn der LKW gerade entladen wird oder beladen wird. Ich habe so ein bisschen mitbekommen, dass das oft schwierig ist, weil es den Platz nicht gibt, vielleicht auch da nicht die Möglichkeiten, irgendwo einen leistungsstarken Ladeanschluss hinzulegen und dann halt doch eher die Ladestation, wenn dann welche gebaut werden, man sieht es eigentlich auch immer bei den Fotos, wenn das irgendwo neu eingerichtet wird, befindet sich die Ladestation eher abseits der Rampe und der LKW steht dann eben da am Laden. Wie lässt sich das dann am besten noch zeitlich auch integrieren? Weil ich stelle mir vor, der LKW, der kommt an, der Fahrer ist eigentlich fertig, er wird beladen, entladen und dann muss er nochmal umparken, um dann nochmal 3-4 Stunden vielleicht oder 2 Stunden am Lader zu stehen. Wie gestaltet sich das heute?
Also das gilt es natürlich, wenn irgend möglich zu vermeiden. Ja, das heißt, ideal ist es natürlich schon, dass der LKW, wenn er an die Rampe andockt und die Ware dann ins Lager gebracht wird, in der Zeit auch laden kann. Und zwar genau auf der Position direkt an der Rampe. Das ist nicht immer möglich, aber es ist immer öfter möglich. Und es gibt ja mittlerweile auch entsprechende Konstruktionen. Es gibt ja Traversen, die dann, wenn wir uns zum Beispiel ein Warehouse vorstellen mit, sagen wir mal, 10 Rampen, ja, da können dann 10 LKW entladen und man kann dann über die LKW dann so eine Stahltraverse führen und die Verkabelung wird dann über diese Traversen dann den Fahrzeugen zugeführt und dann kommt das Kabel eben von oben und wird angedockt. Also das funktioniert. Da gibt's Lösungen. Wichtig ist, so etwas dann im Planungsprozess früh genug zu berücksichtigen. Und wir stellen jetzt auch in der Beratung, also wenn wir dann mit Green Logistics Enabler bei den Kunden sind, wir schauen uns dann auch die Gebäude an und die Infrastruktur, was ist vorhanden, wie ist die bauliche Situation, kann man einen Bestandsbau ertüchtigen oder muss neu gebaut werden, wie ist die Lage vor Ort, das ist ganz, ganz wichtig, einfach um einschätzen zu können, was sind denn die Möglichkeiten vor Ort, ja, haben wir da irgendwo eine Begrenzung oder können wir wirklich frei planen und auch bauen. Und viele Logistiker sagen auch, wir möchten nicht unbedingt die Ladesäulen direkt vor der Rampe haben, sondern gerne solche Traversensysteme, wo das Kabel dann von oben kommt, weil tatsächlich beim Rückwärtsfahren kann immer mal wieder was passieren. Also selbst ein geübter Fahrer kann mal so eine Ladestation auch touchieren. Ja. Diese Fahrzeuge sind, also wenn ich jetzt an einen 40-Tonnen-Sattelzug denke, ja, das sind fast 20 Meter Fahrzeuglänge. Ich habe zwei Rückspiegel, ich habe Kamerasysteme, aber trotz allem kann immer wieder was passieren. Und gerade wenn es dann hektisch zugeht, und das tut es in der Logistik leider sehr oft, ja, dann guckst du mal eine Sekunde nicht und dann hast du die Ladestation angefahren. Das ist dann super ärgerlich. Also da geht's eher darum, da zu sensibilisieren und sich anzuschauen, was ist vor Ort denn überhaupt möglich. Technik gibt's für alles mittlerweile. Also technisch ist nicht die Frage.
Ja, das ist ein guter Punkt oder ein gutes, fast schon Schlusswort. Aber bevor wir zum Ende kommen, vielleicht noch ein kleiner Ausblick. Würdest du sagen, dass sich der E-Lkw flächendeckend durchsetzt, ist nur eine Frage der Zeit oder gibt es da auch noch andere Sachen wie zum Beispiel Wasserstoffverbrenner oder Brennstoffzelle, ja, die da noch dem Ganzen die Krone irgendwie abjagen könnten?
Also Wasserstoff ist ja eine faszinierende Technik und funktioniert ja auch gut. Bei Wasserstoff ist das Thema eher, dass wir ja wirtschaftlich weit entfernt sind von einer TCO-Parität mit dem Diesel. Also wenn wir uns vorstellen, das Kilogramm Wasserstoff kostet 14 Euro in der Regel und wir bräuchten 4-5 Euro pro Kilogramm, damit wir eine Augenhöhe haben mit dem Diesel. Da sind wir wirtschaftlich einfach weit entfernt davon. Technisch, denke ich, wird es über die nächsten 10-20 Jahre einen Mix geben aus verschiedenen Antriebsarten. Wir haben ja Diesel nach wie vor, werden wir auch noch lange sehen. Wir haben den E-LKW, wir haben Biokraftstoffe, also Biogas, wir haben HVO und eben Wasserstoff. Da wird es einen bunten Mix geben und wie ich schon sagte, es gibt viele Logistiker, die sagen, ich fahre hier eine Doppel- oder eine Dreifachstrategie. Ich nutze ganz bewusst unterschiedliche Antriebsarten, weil ich eben nicht weiß, was wird sich letztendlich durchsetzen. Aber ich will alle Antriebsarten im Fuhrpark haben. Ich will dabei sein von Anfang an. Und dann wird auch die Praxis zeigen, was setzt sich durch. Ich persönlich glaube daran, dass wir in 10, 15 Jahren einen sehr, sehr hohen Anteil an E-LKW haben werden. Wir werden vielleicht nie 100% erreichen. Das ist aber auch nicht das Ziel. Solange wir Antriebsarten haben, die CO2-frei sind, erreichen wir die Ziele auch so. Aber was ich anfangs schon erwähnte, rein von der Energieeffizienz her ist der E-LKW allen Antriebsarten weit überlegen. Von daher glaube ich, dass wir schon einen sehr, sehr hohen Anteil an E-LKW sehen werden. Und wir sehen es ja jetzt schon in China. Und China ist ja der Weltleitmarkt. Also was in China passiert, können wir in 5 bis 10 Jahren bei uns vorstellen, weil durch die industriellen Skalierungseffekte passiert genau das, dass diese Leittechnologie sich dann weltweit durchsetzt. Wir haben es beim PKW gesehen. In China ist es so, dass mittlerweile jeder 5. LKW elektrisch ist. Jeder 5. Ja, also wir haben einen Durchdringungsgrad von 20% mittlerweile.
Im Bestand quasi schon.
Im Bestand. Wow. Das sind zugelassene Fahrzeuge. Und China skaliert im Moment in einem rasanten Tempo und hat dann natürlich da auch die Hand auf dem Markt. Ja, also egal, ob es Lithium-Weiterverarbeitung ist oder seltene Erden oder Batteriespeicher oder die Fahrzeuge selbst. China gibt einfach weltweit das Tempo vor. Mhm. Und die Leittechnologie ist dort batterieelektrisch. Und genau das, denke ich, werden wir hier auch sehen bei uns.
Ja, das ist doch ein gutes Schlusswort, ein guter Ausblick mal, wie es weitergeht. Wenn man das ein bisschen nochmal zusammenfasst, also letztendlich die Mautbefreiung ist ein wichtiger Baustein, um den E-LKW hier konkurrenzfähig zu machen. Beim Ladestrom ist auf jeden Fall noch Potenzial, gerade beim öffentlichen Laden. Ebenso müssen natürlich auch erstmal die Ladeinfrastruktur noch errichtet werden, sei es jetzt an Autobahnen, aber natürlich auch in den Depots. Also da ist schon noch was zu tun. Deswegen wird es wahrscheinlich jetzt auch, wie so oft, keine Sprungfunktion von heute auf morgen geben und wir legen einen Schalter um und alles ist elektrisch, sondern es wird langsam hochrampen. Aber ja, ich denke, die Weichen sind in die Richtung gestellt und ja, wenn man sich das ganz nüchtern über die TCO anguckt, dann wird es immer mehr Fälle geben, wo die Lampe dann grün leuchtet und man sagt, ja, das können wir mit dem E-LKW darstellen oder wir sind nicht nur kostenneutral, sondern sparen vielleicht sogar Geld. Daher vielen Dank, Bruno, für die ganzen Einblicke, für die detaillierte Aufschlüsselung und dann hoffen wir, dass das auch für unsere Zuhörer und Zuhörer wieder sehr spannend war, da mal die Einblicke zu bekommen, heute mal wieder mit E-LKWs und bedanken uns für euer Vertrauen und freuen uns, wenn ihr nächste Mal wieder dabei seid. Bis dann und auf Wiederhören.
Ciao.